Nachdenkseiten. Die kritische Website. Warum sterben rund um den NSU so viele potenzielle Zeugen in Baden-Württemberg? Verantwortlich Jens Berger von Wolf Wetzel. Zu den 10 Morden, die der neonazistischen Terrorgruppe NSU zugeschrieben werden, gehört auch der Mordanschlag auf Polizisten in Heilbronn 2007, bei dem Michelle Kiesewetter getötet, ihr Kollege schwer verletzt wurde. Es ist der einzige Mordanschlag, bei dem es sehr viele Zeugen gab, ungewöhnlich viele Spuren und zahlreiche brauchbare Phantombilder von möglichen Tätern. Obwohl nichts eine direkte Tatbeteiligung der beiden toten NSU-Mitglieder belegt, halten die Staatsanwaltschaft und das Gericht in München daran fest. Warum? Währenddessen sterben junge Menschen an merkwürdigen Todesursachen. Allesamt Personen, die etwas anderes gesagt haben bzw. sagen könnten als die bis heute aufrechterhaltene Zwei-Täter-Theorie. Dass in Baden-Württemberg ganz junge Menschen auf ganz merkwürdige Weise ums Leben kommen, kann reiner Zufall sein. Dass diese Menschen alle potenzielle und tatsächliche Zeugen im NSU-VS-Komplex waren bzw. gewesen wären, ist alles, nur kein Zufall. Nun gibt es ein viertes Opfer, Sascha Winter, 31 Jahre, aus Kraichtal. Seine Verlobte Melissa Marjanovic starb vor knapp einem Jahr mit 20 Jahren. Laut Obduktionsbericht soll sich das so zugetragen haben. Melissa Marjanovic hatte einen kleinen Motocross-Unfall, bei dem sie sich das Knie geprellt hatte. Sie ging zum Arzt, zweimal wurde eine Thrombosevorsorge gemacht. Am 28. März 2015 findet sie ihr Freund Sascha Winter mit Krämpfen in ihrer gemeinsamen Wohnung. Jede Hilfe kam zu spät. Knapp ein Jahr später ist auch ihr Freund und Verlobter tot. Nach Polizeiangaben starb er am 8. Februar 2016. Woran er starb, wer ihn gefunden hat, dazu schweigen Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein mehr als ungewöhnliches Schweigen. Denn Sascha Winter soll laut Staatsanwaltschaft nichts im Dunkeln gelassen haben, in Form eines elektronischen Abschiedsbriefes. Was zur Überprüfung der Echtheit zwingend notwendig wäre, macht die Staatsanwaltschaft nicht. Sie benennt weder den Inhalt noch die Adressaten, auch nicht den Zeitpunkt der Versendungen. Man darf und muss annehmen, dass die Staatsanwaltschaft gelernt hat. Als Florian Heilig am 16. September 2013 in seinem Auto qualvoll verbrannte, wollte diese alles gewusst haben und vor allem eines, das Ganze als privates, gänzlich unpolitisches Ereignis ad acta legen. Man behauptete einen Suizid, bevor die Obduktion beendet war, und hatte ein Motiv, das außer der Staatsanwaltschaft niemand kannte: Liebeskummer. Man wollte das verbrannte Auto sofort in die Schrottpresse geben, obwohl sich dort herausragende Beweismittel, Laptop, Handy, Camcorder, Schlüsselbund, Waffen, befanden, die zu sichern eine Selbstverständlichkeit sein müsste, wenn man einen Geschehensverlauf auch nur annähernd glaubwürdig rekonstruieren will. Ob Florian Heilig in der Nacht zum 16. September 2013 telefonischen Kontakt zu seiner damaligen Freundin Melissa Marjanovic, welche Kontakte er bis zu seinem Tod noch hatte, wollte man nicht untersuchen. So gut wie alles, was danach passierte, ist durch massive Manipulationen von Ermittlungen gekennzeichnet. Weder die Eltern noch die Schwester wurden befragt. Nicht einmal seine Freundin, geschweige denn Melissa Marjanovic, von der sich Florian Heilig fast getrennt hatte. Auch hatte die Staatsanwaltschaft versucht zu verschweigen, dass Florian Heilig ein brisanter Zeuge war, der bereits vor dem Auffliegen des NSU Aussagen zu dem Anschlag auf Polizisten in Heilbronn 2007 gemacht hatte. Aussagen, die in Widerspruch zu dem bis heute aufrechterhaltenen Ermittlungsergebnis stehen. Demnach waren mehr Personen in den Mordanschlag verwickelt als die Alleintäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Ob er seine Aussagen von Mitte 2011 hätte präzisieren können, weiß man nicht. Er starb 8 Stunden vor seiner Vernehmung. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss als Waschstraße. Der Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses PUA in Baden-Württemberg vom Januar 2016 kommt zu folgendem Ergebnis. Zitat: Was den Fall Florian H. angehe, halte es der Ausschuss für ausgeschlossen, dass dieser eigenes Wissen über das Tatgeschehen in Heilbronn gehabt habe. Es seien auch keine Belege für ein Fremdverschulden oder eine Fremdeinwirkung bezüglich des Feuertodes gefunden worden. Die Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Stuttgart bewertete der Ausschuss als grob mangelhaft, so Drexler. Zitat Ende. Wolfgang Drexler ist Vorsitzender des PUA und gehört der SPD an. Mit den Grünen zusammen hatten sie lange einen PUA für überflüssig erklärt. Beide Parteien haben nun dafür gesorgt, dass sie Recht behalten sollten. Wie stumpf das schärfste Schwert des Parlaments blieb, fasst die Welt erstaunlich offen zusammen. Zitat: Herausgekommen ist eine Abschlussbewertung, die überaus gnädig und diplomatisch ausfiel, statt die Geheimdienste und die Polizei zu rügen. Und unterm Strich empfiehlt der Ausschuss sogar, den Verfassungsschutz im Land zu stärken. Genau jenen Dienst also, dessen Versäumnisse und intransparente Arbeit der Ausschuss eben erst aufgedeckt hatte. Zitat Ende. Welt.de vom 18.02.2016. Wie man trotz grob mangelhafter polizeilicher Ermittlungen zum selben Ergebnis kommen kann, erschließt sich mit Logik wohl kaum. Aber eine Personalie kann dabei weiterhelfen. Zitat: Für das Kapitel im Abschlussbericht über mögliche Fehler der Ermittlungsbehörden im Fall Kiesewetter soll die FDP zuständig gewesen sein, die ihren Abgeordneten Ulrich Goll in den Untersuchungsausschuss entsandt hatte. Goll war jedoch zum Zeitpunkt des Mordes Justizminister und damit politisch für die Staatsanwaltschaften zuständig. Zitat Ende. Warum sterben 5 potenzielle Zeugen, wenn Florian Heilig ein Spinner war? Wer Zweifel an den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsergebnissen hat, stellt sich die Frage, warum es Menschen trifft, die allesamt im NSU-Komplex Heilbronn 2007 eine Rolle spielten, alle in erster und zweiter Linie mit dem zu tun hatten, was Florian Heilig wusste bzw. erzählte, was ihn in den Tod getrieben hat. Geht man vernünftigerweise davon aus, dass die Motive für so frühes Sterben dort zu suchen sind, dann kommt man immer wieder zu dem, was Florian Heilig im Widerspruch zu staatsanwaltschaftlichen Annahmen gesagt hat. Wäre das alles blanker Unsinn, wie behauptet, müssten sich keine Zeugen und Zeuginnen fürchten. Tatsache ist, dass es keine einzige Zeugenaussage zum Mordfall Heilbronn gibt, die eine direkte Täterschaft der beiden toten NSU-Mitglieder belegt. Es gibt keine einzige Spur am Tatort, die diese Behauptung stützen kann. Dass es hingegen andere, weitere Täter gab, belegen zahlreiche Zeugenaussagen und zahlreiche Indizien. Die Phantombilder, die mit Hilfe von Zeugen erstellt wurden, ähneln vielen, nur nicht den besagten NSU-Mitgliedern. Selbst die ermittelnden Polizisten sprachen von 4 bis 6 Tätern. Um herauszubekommen, ob die zahlreichen Zeugen sich getäuscht hatten oder sich gut erinnern konnten, hätte man mit den Phantombildern fahnden können. Das unterband die Staatsanwaltschaft, was einen befragten Kriminalisten zu der Antwort brachte, dass ihm das in den von ihm bearbeiteten 200 Fällen noch nie passiert sei. Wenn man alle Details dieser Ermittlungen zusammennimmt, dann kann man sehr sicher nachzeichnen, dass nicht die eingestandenen Pannen das Problem sind, sondern das Außerkraftsetzen gängiger Ermittlungsmethoden. Denen zufolge ist nicht der Tatverlauf der wahrscheinlichste, der von den wenigsten Indizien abgedeckt wird, sondern der, der aufgrund zahlreicher Indizien die größte Plausibilität hat. Für das Außerkraftsetzen gängiger Ermittlungsmethoden gibt es durchaus ein Motiv. Wenn es in Heilbronn mehrere andere Täter gab, dann bricht einmal mehr die Zwei-Täter-Theorie, die Behauptung der NSU, ein Netzwerk von Kameraden, so ihr Selbstverständnis, hätte aus exakt 3 Mitgliedern bestanden, in sich zusammen. Damit wäre auch die Gesamtkonstruktion der Anklage in München in Gefahr. Für diese fortdauernde freiwillige Erkenntnisisolation gibt es mehr als prozessuale Gründe. Gehen wir mit allen Zeugenaussagen davon aus, dass es mehr als 2 Täter gab, dann würde man diese doch finden wollen, wenn sie nur einen Polizistenmord aufklären würden. Dies nicht zu tun, ist nur aus einem Grund plausibel. Man würde gegebenenfalls auf Täter stoßen, die über die darin involvierten staatlichen Behörden mehr preisgeben könnten, als allen zusammen lieb ist. Dass es im Fall Heilbronn geradezu lückenlos belegt ist, dass es um mehr als um einen NSU in Gestalt eines Trios geht, wissen dort alle Beteiligten. Es geht um eine rassistische Vereinigung namens Ku Klux Klan KKK, von der alle Behörden in Baden-Württemberg nichts gewusst haben wollen. Dazu gehört einiges, denn diese rassistische Vereinigung wurde von einem V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz, LFV, in Baden-Württemberg geführt. Achim Schmidt. Ein V-Mann, dessen Existenz man beharrlich und lange zu leugnen versuchte. Es geht um Polizisten, die Kollegen zum KKK führten, wie zu einem Kegelclub, um einen Zugführer, der nicht nur Vorgesetzte der ermordeten Michelle Kiesewetter war, sondern auch Mitglied in besagter Rassenkriegvereinigung. Es ist zu befürchten, dass die vielen nicht verfolgten Spuren, die den Mordanschlag aufklären könnten, auch den Tod so vieler Zeugen erklären. Nach dem Kasseler NSU-Mord an Halid Yozgat 2006 haben sich vor allem migrantische Gruppen hinter einem Transparent versammelt, auf dem kein 10. Mord stand. Sie blieben weitgehend unter sich. Die Linken wollten damals weder einen rassistischen Hintergrund dieser Tat erkennen, noch einen politischen Zusammenhang zu den davor verübten Morden. Die Polizeiversion von den Dönermorden zeigte nicht nur in den Medien ihre beabsichtigte Wirkung. Anhang, Ergänzung. Chronologie der tödlichen Ereignisse. Zitat: Im Angebot als Todesursachen sind 2 Suizide, einer aus Liebeskummer, einer einfach nur so, außerdem die Lungenembolie einer 20-Jährigen und der unerkannte Diabetes eines V-Mannes im mittleren Lebensalter. Der starb, so die offizielle Version, aus heiterem Himmel am Zuckerschock. Es zählt zu den größten Peinlichkeiten und Niederlagen deutscher Ermittler nach dem Krieg, dass die NSU-Zelle ein Jahrzehnt lang unerkannt morden konnte. Trotz dieser Schmach sind eben diese Ermittler nun überraschend willig bereit, sehr schnell vom natürlichen oder selbstgewollten Tod potenzieller Zeugen zu sprechen. Hannelore Krolli, Reporterin in der Weltgruppe, 22.02.2016. 25. Januar 2009. Arthur Christ wurde am 25. Januar 2009 auf einem Waldparkplatz nördlich von Heilbronn gefunden, verbrannt. Zitat: Der 18-Jährige hatte am 25. Januar 2009 kurz nach 1 Uhr einen Freund abgesetzt und wollte ein Feuerwehrfest in Eberstadt besuchen. Gegen 2 Uhr entdeckten Autofahrer den brennenden Wagen auf einem Waldparkplatz. C. Verbrannte. Im Wrack fanden Ermittler Spuren eines Benzin-Diesel-Gemisches. Ungeklärt ist, ob es Suizid oder Mord war. Arthur C. hatte wie Florian H. keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Zitat Ende. Südwestpresse, Haller Tagblatt, 12.02.2015. Was als rätselhaftes, persönliches Drama geschildert wurde, hat einen politischen Hintergrund. Zitat: Der Name Arthur Christ taucht in den Ermittlungsakten der Sonderkommission Parkplatz zum Heilbronner Polizistenmord auf. Er soll eine Ähnlichkeit mit einem der Phantombilder haben und er befindet sich unter anderem auf einer Liste von etwa 20 Personen in den Ermittlungsakten. Was es mit diesen Personen auf sich hat, ist unklar. Zitat Ende. Thomas Moser, nächster Fall im NSU-Komplex, Telepolis vom 15.02.2016. 16. September 2013. Der ehemalige Neonazi und Zeuge Florian Heilig starb am 16. September 2013. Auf dem Weg, seine im Jahr 2011 gemachten Aussagen zum NSU, zur Neoschutzstaffel NSS, zum Mordanschlag in Heilbronn 2017 zu wiederholen bzw. präzisieren. Angeblich soll er sich am Morgen des 16. September in seinem Auto selbst verbrannt haben. Zwischen der Bereitschaft, diese Aussagen zu machen und dem Liebeskummer, der seinen Selbstmord erklären soll, lagen genau 8 Stunden. Exakt 8 Stunden brauchte auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Stuttgart, um sich auf die Todesursache festzulegen. Suizid. Noch während der Obduktion, ohne die Ermittlungen abzuwarten. Das behauptete Motiv stellte sich als frei erfunden heraus. Die Selbstmordabsichten bestritten sowohl seine Freundinnen als auch seine Schwester und seine Eltern. 7. April 2014. Thomas Richter, besser bekannt unter seinem Decknamen Corelli, sollte im April 2014 als Zeuge im NSU-Prozess in München gehört werden. Dazu kam es nicht. Laut Polizeiangaben wurde er am 7. April tot in seiner Wohnung nahe Bielefeld gefunden. Corelli starb an einer äußerst seltenen Krankheit, wenn man dem Obduktionsbericht noch Glauben schenken will. An einer nicht erkannten Zuckererkrankung. Auf jeden Fall starb er rechtzeitig, denn er hätte mit seinem Wissen die komplette Anklageschrift für den Prozess in München zerlegen können. Thomas Richter war ein einflussreicher Neonazi-Aktivist aus Sachsen-Anhalt. Unter dem Decknamen Corelli lieferte er, nach offiziellen Angaben, von 1997 bis 2007 dem Bundesamt für Verfassungsschutz Informationen, unter anderem aus einem deutschen Ableger des rassistischen Ku Klux Klans. Thomas R. engagierte sich bei dem rechten Fanzine Der Weiße Wolf, in dessen Ausgabe Nummer 18 im Jahr 2002 ein interessantes Vorwort erschienen ist. Fett gedruckt, ohne nähere Erläuterung, heißt es da, Zitat: Vielen Dank an den NSU. Er hat Früchte getragen. Der Kampf geht weiter. Zitat Ende. Spiegel Online vom 18.09.2012. Dass ein V-Mann als Verbindungsglied zwischen der neonazistischen Kameradschaft THS, dem KKK-Ableger in Baden-Württemberg, und dem NSU im Untergrund agierte, hätte die bis heute aufrechterhaltene Legende zerstören können. Staatliche Behörden hätten 13 Jahre nichts gewusst. 28. März 2015. Am 28. März 2015 wurde Melissa Marjanovic, eine 20-jährige Zeugin im Prozess um den nationalsozialistischen Untergrund NSU, tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut Polizeiangaben wurde sie von ihrem Verlobten Sascha Winter mit Krampfanfällen in der Wohnung gefunden. Die herbeigerufenen Ärzte konnten ihr Leben nicht retten. Einem Obduktionsbericht zufolge sei sie an einer Lungenembolie gestorben. Zwei Wochen zuvor, am 13. März 2015, wurde sie als Zeugin im PUA in Baden-Württemberg gehört. Sie war kurze Zeit mit Florian Heilig liiert. Fest steht, dass sie der Selbstmordthese widersprochen und dass sie sich nicht bedroht gefühlt hatte. Was sie in der nicht öffentlichen Sitzung des PUA nicht gesagt hat, ist unklar, denn es existiert kein veröffentlichtes Wortprotokoll von ihren Aussagen. Im Abschlussbericht des PUA steht, dass Melissa Marjanovic über Florian Heilig weder etwas vom NSU erfahren habe, noch wer nach dessen Angaben in den Mordanschlag auf Polizisten in Heilbronn 2007 verwickelt war. 8. Februar 2016. Sascha Winter, Verlobter der verstorbenen Zeugin Melissa Marjanovic, wird laut Polizeiangaben mittags tot in seiner Wohnung gefunden. Nach Auskunft von Behördensprecher Tobias Wagner habe man, Zitat, bislang keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden, Zitat Ende, gefunden. Man gehe von einem Suizid aus. Man habe einen Abschiedsbrief von ihm gefunden, den er elektronisch verfasst und verschickt haben soll. Bis heute weigert sich die Staatsanwaltschaft, Auskunft darüber zu geben, wer Sascha Winter gefunden hat, woran er gestorben ist, wer den Abschiedsbrief bekommen haben soll, was in diesem elektronisch verfassten Abschiedsbrief stehen soll. Wolf Wetzel, der NSU-VS-Komplex. Wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund? Wo hört der Staat auf? Dritte Auflage, Unrast Verlag, 2015. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.